Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Für alle die, die mich vielleicht nicht kennen, mein Name ist Hans-Peter Bruck und ich bin einer von diesen beiden Personen, von denen sich die Gemeinde überlegt, ob sie sie in der nächsten Zeit als Pastoren anstellen sollen. Und im Zuge dessen darf ich heute die Predigt halten und dem möchte ich gerne auch nachkommen. Und ich möchte heute mit euch drüber nachdenken, über einen Segen Gottes, über einen speziellen Segen Gottes, der darin liegt, wenn wir unserem Herrn neu begegnen. Das ist ein zweifacher Segen, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube, dass wir immer wieder die Sehnsucht haben, Gott neu zu begegnen. Oder wenn ich Gott vielleicht noch gar nicht kenne, zu sagen, wenn es ihn wirklich gibt, dann würde ich ihn gerne kennenlernen. Und wir, die wir ihn schon kennen, wir würden sagen, nach allem, was ich durchgemacht habe, nach all den Höhen und Tiefen, die das Leben so bietet, in der Situation, in der ich momentan stehe, sei es persönlich oder vielleicht auch als Gemeinde, würde ich mir wünschen, wenn wir Gott neu begegnen würden. Oder andersrum gesagt, wenn er uns wieder neu begegnet. Und da möchte ich uns mit hineinnehmen und von einem zweifachen Segen uns heute zeigen, mit dem ersten Bild, Hero, wenn du uns es zeigst, vom Segen Gott zu erleben. Und der zweifache Segen besteht darin, dass man zum einen frei wird von etwas und zum anderen, dass man aber auch von Gott befreit wird für etwas Großes, für etwas Tolles. Und wir wollen uns orientieren an dem Propheten Jesaja, an seiner Berufungsgeschichte. Und wir finden sie im Alten Testament, eben beim Propheten Jesaja, Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Bevor wir jetzt aber auf diesen zweifachen Segen zu sprechen kommen, also dem Von- und dem Fürsegen, müssen wir uns zuerst einmal ganz neu über das Wesen Gottes Gedanken machen. Und das wollen wir heute Morgen tun, so wie Gott Jesaja begegnet. Und mein Wunsch ist für euch heute Morgen, dass so wie Gott Jesaja begegnet ist, dass ihr genauso ein neues Staunen, eine neue Erhabenheit habt, mit welch einem Gott wir es zu tun haben. Und dass das in euch dann diesen zweifachen Segen persönlich und auch als Gemeinde freisetzt. Steigen wir ein miteinander. Ich möchte uns den Text lesen. Es gilt, Gott neu zu erleben. Der erste Gedanke in seiner Größe und Heiligkeit. Wir lesen im Propheten Jesaja im Kapitel 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich auf den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, also Engel, standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz und mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und jeder rief zum anderen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Es gilt zuerst einmal Gott zu erleben, ganz neu in seiner Größe und auch in seiner Heiligkeit. Ganz kurz zum geschichtlichen Hintergrund, damit wir den auch vor Augen haben. Wir müssen zurückgehen in das Jahr 740 vor Christus. In diesem Jahr starb der hier erwähnte König Usia. Und just dieses Jahr, 740 vor Christus, das ist ein Jahr, das Jesaja nie mehr in seinem Leben vergessen hat. Vielleicht kennt ihr das auch, dass es Jahre gibt, wo ihr sagt, das war sehr, sehr prägend für meine Lebensvita, für meine Biografie. Es gibt für Völker, selbst für die Erde, gibt es manchmal solche Daten, die so wegweisend sind und so prägend sind. Im Guten wie auch im Traurigen. Auf jeden Fall für Jesaja war das Jahr 740 vor Christus solch ein einschneidendes Erlebnis, weil er just in diesem Jahr eben seine Gottesschau empfängt. Und es dürfen wir froh sein, dass der Vorhang ein wenig weggezogen wird und dass diese Gottesschau, die Jesaja erlebt, uns hier erhalten ist im Wort Gottes. Er blickt in eine für uns nicht zugängliche Welt Gottes und was er sieht, ist unfassbar. Er schaut Gott in seiner einzigartigen Größe und in seiner unantastbaren Heiligkeit und Reinheit. Beides ist uns ja so immer wieder mal verloren gegangen. beschauen wir zunächst einmal Gott in seiner Größe. Schaut mit mir in diesen Text hinein. Er sieht Gott auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Eigenartig, nicht? Wie der Thron geschmückt ist, wie er gestaltet ist, das wird hier überhaupt nicht berichtet. Jesaja erfasst etwas ganz anderes. Was ihm wichtig war, können wir ganz schnell überlesen oder überhören, aber ihn muss es nachhaltig beeindruckt haben, weil er es hier wiedergibt. Er sagt, der Saum füllt den ganzen Tempel aus. Jetzt kann man sich überlegen, ist es der Saum des Thrones, der den ganzen Tempel ausfüllt, oder ist es, wie manche Ausleger auch sagen, der Saum des Königmantels? Weil dieses Bild, diese Schau ist ja gekleidet in das große Bild eines übergroßen Königs. Ist es der Saum des Thrones oder der Saum eines Königsmantels, der den ganzen Tempel ausfüllt? Lassen wir es mal dahingestellt sein. Aber auf jeden Fall können wir sagen, wenn schon der Saum alles ausfüllt, wie groß muss dann dieser König sein, dieser Gott sein, den Jesaja hier sieht? Aber dazu kommt ja dann noch das Wort der Engel. Und das ist klar. Die Größe unseres Gottes wird durch die Engelsbotschaft untermauert, indem sie sagen, Herr Zebaoth. Herr Zebaoth, so wird er von den Seraphinen, eine bestimmte Engelsform, genannt. Und Herr Zebaoth, Zebaoth ist eine hebräische Ausdrucksform, wir könnten sagen, Gott ist Herrscher aller Heerscharen oder Gott ist der Herrscher aller Sternenheere. Und damit betont allein diese Bezeichnung Herr Zebaoth schon die kosmische Macht und Größe unseres Gottes. Darf ich uns ein paar Zahlen zumuten? Ich muss sie aber vorlesen, weil ich in der Materie nicht zu Hause bin. Ich kann dann nur staunend davor stehen und muss sagen, ich erfasse es nicht. Ich möchte euch diese Zahlen mal ganz kurz geben, aber nicht damit langweilig, ich mach's kurz. Aber dringen wir einmal ein in die Unendlichkeit und in die Tiefen unseres Weltalls. Also Raumschiff Enterprise, für die, die in meinem Lebensalter sind, Raumschiff Enterprise 2017. Schauen wir von unserer Erde zum Mond, ihr Lieben, dann überblickt unser Auge circa 400.000 Kilometer. Bis zur Sonne, die uns erwärmt, sind es bereits 150 Millionen Kilometer, habe ich gelesen. Das entspricht 8 Lichtminuten. Aber dringen wir von unserer Sonne aus weiter in die Tiefen des Weltalls vor, zum Mittelpunkt unserer Galaxie, Alpha Centauris, dann ist es eine Entfernung von 30.000 Lichtjahren. Bis zur nächsten Galaxie, dem sogenannten Andromeda-Nebel, hat man auch schon mal gehört, sind es 2 Millionen Lichtjahre. Und nun schätzen unsere Wissenschaftler, dass es sage und schreibe circa 75 Millionen Galaxien im Weltall gibt. Also ich komme da nicht mehr mit. Ich kann das nicht mehr fassen. Ich kann da im Grunde nur noch staunend davor stehen, wenn ich dann noch sehe, dass die Engel sagen, Herr Zebaoth. Das heißt, das ist der, der über alle diese Millionen von Galaxien steht und herrscht und da ist. Aller Himmel, Himmel können Gott nicht fassen. Merken wir, spüren wir vielleicht etwas wieder ganz neu von der Größe Gottes, die uns hier entgegenspringt. Und dann lesen wir in unserem Text auch noch, dass diese so unfassbare, unvorstellbare Größe Gottes eingekleidet ist oder, darf ich sagen, durchdrängt ist von einer Heiligkeit und Reinheit Gottes sondergleichen. Das sind diese Engel, die im Wechselgesang rufen, heilig, heilig, heilig. Wir haben vorhin das Vaterunser miteinander gebetet. Geheiligt werde dein Name. Die Engel machen das schon, damals schon. Nicht heilig, heilig, heilig. Der Name Gottes wird im Himmel von den Engeln geheiligt, ist Ausdruck, um darzustellen das Wesen Gottes. Und jetzt schaut mit mir auf die Engel. Diese Engel haben 6 Flügel. Was machen sie damit? Die Antwort, denke ich, gibt Aufschlüsse über das Wesen Gottes. Mit 2 bedecken sie ihre Augen. Warum bedecken sie ihre Augen? Die Engel, die um den Thron Gottes sind. Weil sie die Herrlichkeit Gottes, weil sie die Heiligkeit Gottes nicht ertragen können. Weil die Heiligkeit Gottes sie blendet. Ich habe an dieser Stelle an diese Phänomene gedacht, einer Sonnenfinsternis. Ich habe in meinem Leben bisher zwei erlebt. Die eine war im März 2015 und die andere war nicht so schön. Das war im August 1999. Aber wenn so eine Sonnenfinsternis ist, will man die ja erleben, nicht? Und wir hatten mit unserer Familie Urlaub gemacht an der Nordsee. Die Kinder waren noch klein. Und da wurde angeboten, dass man mit einem größeren Fischkutter hinausfahren kann aufs Meer und dort dann die Sonnenfinsternis erleben kann. Toller Gedanke. Wir waren fasziniert, haben diese Reise gebucht und sind da an diesem Tag hinausgefahren. Ich hatte nur nicht bedacht, dass das so seine Tücken hat, wenn man mit so einem Schiffskutter raus aufs Meer fährt, nicht? Also mir wurde es hundeelend und schlecht und ganz ehrlich gesagt, ich hatte meine persönliche Sonnenfinsternis schon vorher, bevor die offizielle stattgefunden hat an dieser Stelle. Ne? Die zweite habe ich besser erlebt. Aber ihr Lieben, wenn uns schon wir nicht in die Sonne schauen können, weil sie uns blendet, wie viel mehr können wir dann und selbst die Engel nicht die Heiligkeit ertragen, weil Gott so rein und schön ist und so klar ist? Sie müssen sich schützen. Mit zwei Flügeln bedecken sie ihre Augen. Mit zweien ihre Füße. Ich habe mich gefragt, warum ihre Füße? Jetzt erden wir mal dieses Bild. Nicht damals hatten die Leute jetzt so keine Schuhe zu, sondern Latschen. Und es war viel Staub und Dreck. Die Füße waren immer dreckig. Ich weiß nicht, ob es im Himmel Staub und Dreck gibt. Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn wir das Bild mal so ausdeuten, dann bedecken sie ihre Füße, weil sie wissen, die sind staubig und dreckig. Und das wollen sie vor der Heiligkeit Gottes. Nicht, kann man es nicht aushalten. Und zwei Flügel bleiben übrig, um Gott zu dienen. Mit zweien flogen sie, um für Gott unterwegs zu sein. Merken wir allein an den Engeln und ihrer Reaktion und Umgang mit den sechs Flügeln etwas von der Heiligkeit und der Reinheit und der Schönheit und des Glanzes Gottes, die so groß und so intensiv ist, dass selbst die Engel sich schützen müssen. Wie viel mehr dann wir Menschen. Und sie rufen heilig, 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 ein jeder dem anderen zu. Also dann hat man dieses Wort immer und immer wieder gehört. Gott wird gelobt und gepriesen. Kein Wunder, dass kaum die Engel, geschweige denn wir Menschen, vor diesem heiligen und großen Gott bestehen können. Und jetzt kommt das Paradoxe. Jetzt kommt das Paradoxe, dass gerade wenn wir das aushalten, dass wir Gott neu in seiner Größe, in seiner Reinheit, und ich würde jetzt gerne vom Neuen Testament her kommen, in seiner Liebe in Jesus Christus sehen. Wenn wir das aushalten und neu auf uns wirken lassen, dass es dann zu diesem zweifachen Segen kommen kann, von dem ich am Anfang gesprochen habe und den wir jetzt auch bei Jesaja sehen. Und da möchte ich euch jetzt noch ein Stück weit mit hineinnehmen. Gott neu zu begegnen, das wäre der zweite Impuls in seiner Größe und seiner Heiligkeit, befreit von dem, was mich bedrückt. Ich, Jesaja, ich sprach, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippe und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit eigenen Augen. Und da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zunge vom Altar nahm. Er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, nun sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde, deine Sünde gesühnt sei. Wer dem großen und heiligen Gott begegnet, so wie Jesaja, der erfährt Gott in seiner Reinheit und sich selbst in seiner Unreinheit. Er erfährt sich, Jesaja, persönlich als ein Sünder und als einer unter Sündern. Und das klingt bei ihm so. Er schreit auf, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn die Begründung, ich habe den Herrn Zebaoth gesehen. Ich habe mich gefragt, und vielleicht fragt ihr das auch, warum erschrickt Jesaja über die Unreinheit seiner Lippen? Und warum erschrickt er über die Verfehlungen, die Unreinheit seines Volkes, auch wieder beim Reden. Wir müssen ganz kurz ins zweite Chronikbuch hineinschauen. 2. Chronik 26, 21 folgen. Ihr könnt es gerne daheim einmal nachlesen. In diesem Chronikkapitel wird auch wieder von diesem König Usia berichtet. Ihr erinnert euch, der ist im Jahr 47 gestorben, als Jesaja die Gottesschau hatte. Und dort in den Chronikbüchern wird von ihm berichtet. Und dieser König war ein stolzer König. Er war ein König, der überheblich war. So wird berichtet. Und er hat sich eines Tages des Tempels bemächtigt in Jerusalem, und zwar in der Form, dass er für sich herausgenommen hat, weil er ja der König war, dass er für sich einfach in einer stolzen, überheblichen Weise für sich herausgenommen hat, dort in dem Tempel Gottes zu opfern. Also Dinge zu tun, die nicht dem König obliegen, sondern eigentlich den Priestern. Nach Gottes Geboten waren die Opferungen den Priestern vorbehalten und nicht dem König. Und jetzt lesen wir in den Chronikbüchern, die damaligen Priester Asaria und 80 weitere Priester traten dem König mit dem Wort Gottes entgegen. Du, das geht nicht. Im Wort Gottes sagt uns das Wort Gottes etwas anderes. Und jetzt vermuten die Ausleger, dass das große Teil des Volkes geschwiegen hat. Da waren nicht mehr als eben diese 80 Leute, die sich gegen den König gestellt haben und Gottes Wort hochgehalten haben. Der König Usia wurde von Gott mit Krankheit geschlagen und starb. Und just in diesem Todesjahr erhält Jesaja diese Gottesschau. Und wisst ihr nun, warum er, als er der Heiligkeit und der Reinheit Gottes begegnet, sagt, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen und ich wohne in einem Volk von unreinen Lippen? Weil wir damals geschwiegen haben, als wir hätten reden sollen. Weil wir damals nicht den Mund aufgemacht haben, als wir gemerkt haben, hier geht's nicht mehr nach Gottes Geboten. Hier nimmt sich der König etwas raus, was von Gott, unserem großen König, nicht abgedeckt ist, nicht erlaubt ist. Ich glaube, dass das Jesaja umgetrieben hat und bestimmt hat. Schweigen ist nicht immer Gold, wie der Volksmund sagt. Gott neu zu begegnen, ihr Lieben, ist mitunter gefährlich. Dann müssen wir rechnen, dass Gott in uns etwas aufdeckt, was uns nicht gefällt. Aber wo wir wissen, dass es nicht gut ist und dass es eine Lösung braucht. Vergebung braucht, Versöhnung braucht. Und das steht Jesaja vor Augen. Er braucht Vergebung. Er braucht Versöhnung. Mein Volk braucht Versöhnung. Meine Gemeinde braucht Versöhnung, braucht Vergebung. Gott neu zu erleben, fängt manchmal ganz unten an. Aber ihr Lieben, Gott in seiner Güte und in seiner Größe will uns dann nicht klein halten und klein machen, sondern befreien von dem, was uns bedrückt. So können wir es hier bei Jesaja sehen. Das ist schon merkwürdig und voller Symbolik, wenn ihr hier reinschaut. Jesaja wollte sich nicht die Lippen verbrennen. Deshalb hat er, wie viele andere im Volk, nichts gegen den König gesagt. Und jetzt kommt der Engel und verbrennt ihm die Lippen. Und durch die glühenden Kohlen werden die Lippen verbrannt und seine Sünde gesühnt. Die Schuld der Lippen wird weggebrannt. Gott berührt ihn reinigend durch einen Engel. Und wisst ihr, wenn wir jetzt vom Neuen Testament herkommen, dann wissen wir doch, dass das nur ein Vorschatten ist auf das hin, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Nicht? Dass er aus Liebe heraus sich für uns, wo habt ihr, hier, dass er aus Liebe heraus am Kreuz für uns verblutet ist und gestorben ist, um Vergebung anzubeten. Und Paulus sagt sogar einmal, der Schuldbrief, der dich vor Gott angeklagt hat, der wurde ans Kreuz genagelt, geheftet. Kolosser 2, Vers 14. Ihr Lieben, mein Schuldbrief, wo alles drinsteht, die Schuld von gestern, von meinem Geburtsjahranfang bis zu meinem Lebensende, wann immer das sein wird, dieser Schuldbrief ist schon längst am Kreuz festgenagelt. Und dafür bin ich Gott von ganzem Herzen dankbar. Das heißt, die Schuld von heute hat Gott schon geregelt. Meine Schuld von morgen ist auch schon geregelt. Das gibt mir keinen Freibrief, einfach drauf los zu sündigen weiterhin. Nein. Dass es Jesus sein Leben gekostet hat, das soll mich in Ehrfurcht bringen. Nicht einfach nur weiterzumachen. In Bahnen und in Wegen, in Gedanken, die nicht gut sind. Aber ich darf auch wissen, dass es schon eine Lösung gibt. Und ich komme dann jeden Tag zu Jesus und sage, Herr, ich danke dir, dass für die Schuld des heutigen Tages du schon längst eine Lösung geschaffen hast. Und die will ich heute wieder in Anspruch nehmen. Und ich danke dir dafür. Wisst ihr, wenn wir das verstehen, wenn wir das praktizieren, dann erleben wir das auch, dass wir befreit werden von dem, was bedrückt. Und ich glaube, dass man als Gemeinde immer beides braucht. An der Zukunft arbeiten, aber wenn man nur an der Zukunft arbeitet und nicht das vergisst, warum man die Zukunft gerne anders hätte und was schiefgelaufen ist, dann wird die Zukunft auch schief. Es braucht beides. Die Vergebung und die Versöhnung zu Gott hin und zueinander, damit man befreit wird von dem, was einen bedrückt und damit man die Zukunft in Angriff nehmen kann. Ich möchte euch noch ein Zitat geben von Johann Christoph Blumhardt, ein gesegneter Prediger und Seelsorger seiner Zeit. Mit dem nächsten Bild könnt ihr es hier lesen. Heru? Ja, genau. Er hat gesagt, zu seiner Zeit, bei manchem Christenleben ist mir nicht wohl. Es wird ständig was übersprungen, was nicht übersprungen werden darf. Echte Umkehr von Schuld und Sünde. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat es mich getroffen. Weil ich dachte, ja genau, so kenne ich mich auch. So kenne ich mich auch. Man ist so schnell dabei, das überspringen zu wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Und ihr Lieben, man kann seine geistliche Not wirklich von Sonntag zu Sonntag überspringen. Aber wir brauchen, Gott sucht Kinder Gottes, die mal innehalten und stille halten. Und sich mal durch Gottes Geist und Gottes Wort reflektieren lassen. Wo sollten Dinge in Ordnung gebracht werden? Wo sollte ich befreit werden, was mich noch bedrückt? Echte Umkehr, echte Vergebung erleben. Es nicht überspringen wollen. Und dann schaut, wenn es nicht übersprungen wird, dann können wir von Jesaja lesen, das ist der zweite Segen, der sich dann einstellen kann. Das ist der dritte Gedanken, das ermöglicht mir dann Gott freudig, ich sag neu, Gott freudig neu zu dienen. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Jesaja hört dann das Gespräch im himmlischen Thronsaal, nachdem das, was ihn bedrückt hat, als er dadurch von Gott befreit war. Und Gott fragt sich nun, er hört es, wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich glaube, das wissen wir, dass wir diese Frage nicht so verstehen dürfen, als ob Gott auf uns angewiesen wäre. Und als ob er nicht wüsste, wie wir antworten würden oder nicht. Nein, nein. Aber Gott stellt diese Frage, um dem Jesaja eine Möglichkeit einer Antwort zu geben, nachdem er ihn befreit hat von all dem Unreinen und ihm eine neue Begegnung mit ihm geschenkt hat. Er lädt ihn ein, eine Antwort zu finden auf das Anliegen Gottes, nämlich ihm zu dienen. Und wisst ihr, das ist eine hohe Auszeichnung für uns Menschen, wenn der unendlich große Gott, wie wir es vorhin skizziert haben, wenn der uns begrenzten und fehlerhaften und sündhaften Menschen, wenn der uns in seine Mitarbeit ruft. Das ist eine hohe Auszeichnung. Und ich glaube, Jesaja hat verstanden. Schaut mal, welch einen Wandel. Zuerst war er der schweigsame Mann unter schweigsamen Volksgenossen. Dann die Einsicht, ich vergehe, Herr, vergib. Und dann, Herr, hier bin ich, sende mich. Merkt ihr den inneren Wandel bei Jesaja durch die Begegnung mit Gott selbst? Wer ist bereit, mir zu dienen? Ich glaube, dass diese Frage Gottes aus dem Thronsaal über die ganzen Jahrhunderte hinweg immer wieder weiter klingt, auch in unsere Zeit. In mein Leben, in euer Leben, in eure Gemeinden, in die anderen Gemeinden, in Heidelberg, weltweit. Und deshalb noch zwei ermutigende Dinge zum Schluss dazu. Erster Gedanke, Gott befiehlt nicht. Gott fragt, er befiehlt nicht. Das gibt viel Freiheit. Das gibt dir, es gibt mir Freiheit, nachzudenken, zu überlegen. Wie will ich es halten mit diesem Gott, der so groß und heilig ist und der mir in seiner Liebe alles vergibt und der mich in seine Mitarbeit rufen will und gebrauchen kann? Gott schenkt Freiheit, darüber nachzudenken. Und das Zweite, es heißt hier, wer ist bereit und nicht, wer kann es bereits. Jesus sucht nicht zuerst, dass wir die Gaben schon, dass sie ausgereift sind. Er sucht dein Herz. Gott sucht allein die Bereitschaft. Wir gucken schon immer und denken, oh, kann ich das bewerkstelligen? Nee, das können andere besser. Nee, dafür bin ich nicht geeignet. Weiß ich nicht, ob ich die Gaben dazu habe. Nein, Gott sucht nur die Bereitschaft deines Herzens. Und wenn du der Bereitschaft deines Herzens folgst und sagst, wie Jesaja, Herr, hier bin ich. So wie ich bin. Mehr ist nicht zu bieten. Dann mach du was draus. Wisst ihr, dann freut sich Gott. Und dann kann er anfangen, in dir, mit dir, durch dich ein Segen zu sein. Aber alles hängt wie bei Jesaja mit der Bereitschaft von uns ab. Herr, hier bin ich, sende mich. Ich möchte zusammenfassen, dass ihr alles nochmal auf ein Bild habt. Und dann möchte ich euch gerne in einige Momente der persönlichen Stille entlassen, wo ihr einfach euch Gedanken macht, wo Gottes Geist zu euch gesprochen hat durch dieses Wort. Aber wir können sagen, Gott neu zu erleben in seiner Größe und Heiligkeit, befreit von dem, was mich bedrückt und ermöglicht mir, Gott freudig zu dienen. Jesus, ich will gehen, sende mich. Jesus, ich will gehen, sende mich. Ja, ich will leben mit dir, gebrauche mich. Jesus, ich will gehen, sende mich. Ich wünsche euch Gottes Segen mit dieser Botschaft des heutigen Tages, persönlich und auch als Gemeinde. Nehmen wir einige Augenblicke der persönlichen Stille, damit ihr mit diesem Gott so reden könnt, wie es euch auf dem Herzen liegt. Und ich würde dann noch mit einem Gebet abschließen. Lieber Herr, wir danken dir, dass das, was Jesaja sehen durfte, uns erhalten geblieben ist in deinem Wort, sodass auch wir dadurch etwas immer wieder neu entdecken und wieder neu wahrnehmen können, wie groß, wie heilig und doch auch wie voller Güte und Liebe du bist. Herr, du kennst jetzt auch die Sprache unseres Herzens von einem jeden Einzelnen hier. Und ich möchte dich bitten, dass du dieser Sprache des Herzens bei jedem Nachhaltigkeit schenkst. Dass es nicht versandet im Laufe des Sonntags und schon gar nicht im Laufe des Alltags. Ich möchte dir danken, Herr, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder vergibt, versöhnt, und uns immer wieder neu haben möchte, neu anfangen. Ja, und dass selbst wir dir dienen dürfen. Danke, dass es nur der Bereitschaft bedarf und dass alles andere du formen und schenken wirst. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du dein Wort reichhaltig an jedem von uns segnest, so wie es für jeden gut und nötig ist. Danke, Herr. Amen. zum Segens